SWR 2 Forum.
Wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt, die enteignete Mitte. Mein Name ist Klaus Heinrich. Eigenheim, Auto, Urlaub, das war das Glücksversprechen für die bundesrepublikanische Mittelstandsgesellschaft. Doch das gilt heute allenfalls nur noch für einen Teil. Denn die Mitte ist ökonomisch in den letzten Jahrzehnten unter Druck geraten. Die Globalisierung nach dem endgültigen Sieg des Kapitalismus macht sicheren Arbeitsverhältnissen zunehmend den Garaus. Der demografische Wandel zwingt auch Kleinverdiener zum zusätzlichen Sparen für den Lebensabend. Aber bescheidene Vermögen werfen angesichts dauerhaft geringer Sparzinsen zu wenig ab. Die Doppelhaushälfte im Grünen oder die komfortable Stadtwohnung kann sich heute eigentlich nur noch leisten, wer ordentlich erbt. Die Mitte ist unter Druck, fühlt sich zusätzlich durch Steuern, Abgaben und geringer werdende Rentenerwartungen enteignet. Steht die Mittelschicht vor dem kollektiven Abstieg? Wie können Durchschnittsverdiener ihr Geld noch retten? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum Professor Dr. Christoph Butterwegge, er ist Politikwissenschaftler von der Universität Köln. Dr. Markus Demarie arbeitet am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und Hermann Josef Tenhagen, er ist Chefredakteur von Finanztipp in Berlin. Der Mitte in Deutschland geht es nicht gut und sie schrumpft auch noch, Herr Butterwegge. Sie beschäftigen sich mit Armut und Reichtum in Deutschland. Wie abstiegsgefährdet ist die klassische deutsche Mitte?
Wenn auf der einen Seite sich das Vermögen und der Reichtum bei wenigen Familien vor allen Dingen in Deutschland konzentriert und auf der anderen Seite unten in der Gesellschaft Prekarisierung stattfindet, also Arbeitsverhältnisse, von denen man kaum leben kann, dann gerät natürlich die Mitte unter Druck und daraus entwickelt sich die Angst, zwischen oben und unten zerrieben zu werden und auch natürlich die Angst vom sozialen Abstieg oder gar Absturz, wenn man jetzt an die Pandemie denkt. Und das, glaube ich, ist die Situation der Mitte, dass Ängste sich ausbreiten. Aber ob diese Ängste jetzt in jedem Falle angemessen sind, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube nicht, dass die Mitte da vor dem aussteht, dass das Ende der Mittelschicht einzuläuten ist, sondern es gibt einfach nur Differenzierungsprozesse. Die Mitte wird heterogener, sie franzt vielleicht auch aus, aber sie existiert weiterhin und sie bildet natürlich einen wesentlichen Bestandteil der Sozialstruktur unserer Gesellschaft.
Herr Demarie, wie definieren Sie ökonomische Mitte? Wer gehört dazu?
Es ist relativ schwierig, das so letztendlich so quasi fest zu definieren. Da gibt es verschiedene Ansätze. Als Ökonom schaut man sich eigentlich die Einkommensverteilung und die Vermögensverteilung an. Also man nimmt Haushaltsdaten und dann schaut man, wie viel Prozent des Einkommens werden von wie viel Prozent der Bevölkerung verdient oder wie viel Prozent des Vermögens konzentrieren sich auf wie viel Prozent der Haushalte. Ich habe da Kollegen, die da sehr viel mit diesen Daten arbeiten, die aber sagen, seit 2005 hat es da gar nicht so große Verschiebungen in den Daten gegeben. Es scheint vielmehr so zu sein, dass die Einkommens- und Vermögensverteilung gerade in Deutschland recht stabil zu sein scheint. Dazu kommt natürlich auch, dass wir jetzt eine lange Phase sehr geringer Arbeitslosigkeit und auch sehr geringer Inflation hatten, was natürlich zur Stabilisierung letztendlich beigetragen haben, weil gerade die ärmeren Haushalte natürlich sowohl von Inflation als auch von Arbeitslosigkeit viel stärker betroffen sind als die reicheren Haushalte. Und vor dem Hintergrund dieses Makroumfeldes aus geringer Arbeitslosigkeit und geringer Inflation haben wir da doch eine Stabilisierung in den letzten Jahren erreicht.
Herr Tenhagen, Sie beschäftigen sich bei Finanztipp mit Geld, untersuchen Anlagemöglichkeiten für jedermann und jede Frau. Die Sparzinsen sinken, die Lebensversicherungen senken ihre Renditeversprechen, die Börsenspiele gerne mal Jojo. Gibt es überhaupt noch seriöse Investments für, ja, Normalverdiener?
Ja, natürlich kann man als Normalverdiener tatsächlich auch Geld in Aktien anlegen, aber natürlich nicht in einzelnen Aktien. Da müsste man ja diese Firma, in der man das Geld anlegt, beständig verfolgen. Und das gelingt, wie man am Beispiel Wirecard ja sehen kann, nicht mal Profis. Also in ganz, ganz viele unterschiedliche Aktien, das heißt dann Fonds. Und das kann man heute weltweit machen und man kann es mit geringen Gebühren machen. Und das lohnt sich durchaus. Ich habe mal durchgerechnet, wenn man 30 Jahre lang 150 Euro in so einen Fonds gesteckt hat, so einen Aktienindexfonds, und man hätte 7% Rendite gehabt, ein halbes Prozent Kosten, das wäre da normal, dann würden da 160.000 Euro bei rauskommen. Wenn man das Ganze auf ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto gepackt hat, mit einem Prozent oder anderthalb, sind es 68.000 Euro. Also ungefähr die Hälfte, noch nicht mal die Hälfte. Das heißt, man muss das schon tun. Wobei auch dann noch gesagt werden sollte, mit diesen 150 Euro im Monat wird ja niemand wohlhabend, und auch 150 oder 160.000 Euro am Ende sind noch nicht die Absicherungen, die man früher mit Mittelschicht assoziiert hat, weil da gehörte ja immer dieses Einfamilienhaus oder die Doppelhaushälfte dazu.
Nun heißt es, die Mitte schrumpft in Deutschland, Herr Butterwicker. Sie haben eben gesagt, die verschwindet nicht ganz, die gesellschaftliche Mitte. Aber woran macht man das eigentlich fest an den Daten in den letzten Jahren, dass diese Mitte kleiner wird in Deutschland? Gibt es da harte Zahlen dazu?
Das erste Mal, dass diese Diskussion um die Mitte auftauchte, war zur Zeit der Finanzkrise. 2008 gab es eine Untersuchung des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, wo man das festgemacht hat am Einkommen. Und damals war der Indikator, dass man gesagt hat, die Einkommen zwischen 70% und 150% des mittleren Einkommens, die zählen zur Mittelschicht. Und da hätte ich schon sofort methodisch das Problem, und das hatte ich auch damals, dass man natürlich mit 70% ist man sozusagen etwas über der Armutsrisikoschwelle, die liegt bei 60%, wie es die Europäische Union definiert, des mittleren Einkommens. Das sind zurzeit 1074 Euro für einen Alleinstehenden im Monat. Wer kurz darüber lag und liegt, der wird da dann zur Mittelschicht schon gerechnet. Da hätte ich große Probleme, weil ich denke, das ist auch jemand, der ist weiter armutsgefährdet und hat mit Mittelschicht eigentlich wenig zu tun. Und bei 150% des mittleren Einkommens, denke ich, darf das auch nicht enden. Sondern wenn man die Mittelschicht breiter anlegt, dann kommt man natürlich zu anderen Zahlen. Also nicht zu so einem Alarmismus, dass man sagt, die Mitte ist gefährdet. Die Mitte ist ja auch ein Mythos, also in Deutschland insbesondere. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Helmut Czelski 1953 den Begriff der nivellierten Mittelstandsgesellschaft geprägt. Und daran haben sich alle orientiert, eigentlich bis heute, dass irgendwie Deutschland so das Land der Mitte, der Mittelschicht sei, dass man hier gute Aufstiegschancen hätte. Es war so ein Leistungsversprechen, wer sich anstrengt, wer fleißig ist, wer was leistet, der wird mit Wohlstand belohnt. Und nur wer das nicht tut, wird mit Armut bestraft vielleicht. Das, glaube ich, galt damals schon nicht. Also damals konzentrierte sich schon das Vermögen sehr, sehr stark beispielsweise. Also ein Gutachten, das damals gemacht worden ist vom Bundeswirtschaftsministerium. Dieses Gutachten kam schon 1960, also auf dem Höhepunkt des sogenannten Wirtschaftswunders, zu dem Schluss, dass 1,7% der Bevölkerung 70% des Netto-Gesamtvermögens besitzen. Also das heißt, die Vorstellung, die wir haben, die Bundesrepublik sei sozial verhältnismäßig homogen und auch verhältnismäßig ausgeglichen, ohne ein großes Maß von Ungleichheit, das war, glaube ich, immer schon ein Mythos. Und heute natürlich mehr denn je, weil sich doch ein deutlicher Polarisierungsprozess abzeichnet. Oben und unten finden eigentlich die Veränderungen statt und sie finden gar nicht so sehr in der Mitte statt.
Naja, wenn man sich fragt, warum denn die Leute das Gefühl haben, dass sie unter Druck stehen. Also ich kann das ganz gut am letzten Jahr Corona sehen. Wir haben da über das ganze Jahr gesehen, in Deutschland eine Sparquote von 17% gehabt. Das heißt, 17% dessen, was die Leute verdient haben, haben sie zur Seite legen können. Im Schnitt. Wir haben eine Hälfte oder eine gute Hälfte von Leuten, die nicht in Urlaub hat fahren können, die ihr Lieblingsitaliener und ihre Boutique nicht besucht hat und die dieses Geld zur Seite gelegt hat. Und wir haben Millionen von Leuten, die 7 Millionen zeitweise, die in Kurzarbeit waren. Wir haben immer noch deutlich mehr Leute, die in Kurzarbeit sind, als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009. Und wir haben Hunderttausende von Leuten, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Wir haben Millionen von Leuten, die ihren 400-Euro-Job nicht mehr haben, der ja in diesen Statistiken so richtig gar nicht auftaucht. Also wir haben da eine Teilung und die Leute haben das Gefühl, sie sind von dieser Teilung bedroht und viele davon sind ja auch bedroht. Und wenn dann die Politik oder wenn die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin sagen, ihr liebe Kneipiers, liebe Künstler, liebe Veranstaltungswirtschaft, liebe Hoteliers, ihr müsst euch opfern, damit wir Corona sozusagen auf die Reihe kriegen und ihr kriegt 75% von eurem Umsatz wenigstens für die Monate und dann passiert nichts und dann kommt das nicht an, dann ist das das, was die Leute irritiert und was dafür sorgt, dass Menschen Ängste bekommen. Wir gucken mal auf unsere Statistiken, wo die Leute drauf gucken. 2019, der Ratgeber, der bei Finanztipp am meisten abgerufen worden ist, 1,3 Millionen Mal, war der nach Kündigungsfristen und zwar nicht wie kann ich vom Arbeitgeber gekündigt werden, sondern wie schnell kann ich meinen Arbeitsplatz wechseln, um woanders hinzugehen. 1,3 Millionen Mal ist der letzte, also 2019, abgerufen worden. Das war so ein Zeichen dafür, dass die Leute eigentlich das Gefühl haben, sie sind sicher, sie können sich einen Job sogar aussuchen, sie können woanders hingehen. Und das ist im Augenblick eben gerade nicht mehr so.
Gibt es einen Corona-Effekt, der messbar ist, Herr Tenhagen, bei der Vermögensbildung und bei der Chance, sein bescheidenes oder weniger bescheidenes Vermögen vernünftig anlegen zu können? Die Börsen sind ja recht stabil. Manche sagen sogar, dass sie Richtung Hype gehen.
Es gibt einen Corona-Effekt, der aber sieht ganz anders aus. Der Corona-Effekt war, dass noch nie so viele Leute ein Depot, also ein Konto für Wertpapiere, für Aktien eröffnet haben, wie 2020. Und zwar insbesondere auf dem Höhepunkt der ersten Welle, also im März und April und Mai. Da Hunderttausende von Leuten haben erstmals ein Wertpapierkonto eröffnet und haben auch einen Teil dieses Geldes, was sie gespart haben, weil sie nicht in Urlaub fahren konnten oder nicht zu ihrem Italiener gehen konnten, dahin gemacht. Und zwar parallel mit der Situation, dass gleichzeitig 6-7 Millionen Menschen in Kurzarbeit waren. Das ist schon ein Effekt, den man deutlich sehen kann. Und der sorgt natürlich vor allen Dingen bei den Menschen, die in Kurzarbeit waren, für Unruhe, für Unsicherheit, für das Gefühl, dass sie sozusagen im Augenblick nicht gemeint sind, wenn hier wieder über Wirtschaftsaufschwung geredet wird.
Wir betrachten ja das Phänomen Mythos Mitte einfach erstmal ökonomisch. Wir haben gesagt, dazu gehört natürlich das Haushaltseinkommen, das einer Familie oder einem Paar oder einem Einzelnen zur Verfügung steht. Aber Herr Butterwege, müssen wir da nicht eigentlich auch die Vermögen und die Erbschaftserwartungen dazuzählen, um realistisch sagen zu können, wo jemand in der Mitte, im Mittelfeld, im oberen oder unteren steht?
Dafür plädiere ich sehr. Also man kann, wenn man sich die Sozialstruktur der Gesellschaft anguckt und sehen will, wer ist oben, wer ist unten, dann würde ich dazu raten, dass man die Armut am Einkommen festmacht, weil da kein Vermögen ist bei den Armen in aller Regel, muss man das Einkommen zugrunde legen. Aber den Reichtum der Gesellschaft oder wo er sich entsprechend befindet, das muss man eindeutig am Vermögen festmachen. Während der Pandemie hat es auch eine soziale Polarisierung im Grunde gegeben. Auf der einen Seite sind eben Millionen von Menschen in Kurzarbeit mit Einkommenseinbußen konfrontiert gewesen. Auch Selbstständige, Solo-Selbstständige, insbesondere Kleinunternehmer, Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende standen plötzlich am Rand des Ruins, weil die Aufträge oder die Auftritte ausblieben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Angst vor dem Abstieg sich ausgebreitet hat. Auf der anderen Seite haben auch viele von der Pandemie profitiert. Und das heißt, dieser Trend, dass wir Polarisierung haben, dass auf der einen Seite Gewinner sind und auf der anderen Seite Verlierer, das, glaube ich, ist das Kennzeichen der Entwicklung der Sozialstruktur unserer Gesellschaft. Und den Reichtum, den kann man eben festmachen am Vermögen, weil das hat mich übrigens am Anfang am meisten mit erstaunt bei der Pandemie, dass so ein großer Teil der Bevölkerung, nicht nur die Armen, sondern ein großer Teil der Bevölkerung bis in die Mittelschicht hinein, nicht mal wenige Wochen während des Lockdowns mit dem Wegfall ihres regulären Einkommens irgendwie fertig geworden ist, sondern es ging ein großer Aufschrei durch die Gesellschaft. Ich stehe plötzlich vor dem finanziellen Ruin. Warum war das so bei vielen? Weil sie keine Rücklagen hatten, keine Vermögen. Und ich würde als Erklärung dafür anbieten, dass sich das Vermögen in Deutschland übrigens fast so stark wie in den USA bei wenigen konzentriert. Wir haben ein hohes Maß an Ungleichheit. Das wird festgemacht mit dem Gini-Koeffizienten. Der ist 0, wenn alle gleich viel oder gleich wenig besitzen. Und er ist 1, wenn einem alles gehört. Beim Vermögen ist das in den USA sehr stark ausgeprägt. Der Gini-Koeffizient liegt bei 0,85 bis 0,87. Bei uns liegt er bei 0,83. Also das heißt, die Konzentration des Vermögens ist viel größer als die Konzentration der Einkommen. Da ist der Gini-Koeffizient in Deutschland knapp bei 0,3. Also das zeigt, wenn man keine Rücklagen hat in einer Pandemie, dann stürzt man natürlich schnell ab. Und das gilt für einen großen Teil der Gesellschaft. Und ich würde vielleicht sogar die Mittelschicht eher so definieren, dass die auch mit einer solchen Situation fertig wird. Während vielleicht die untere Mitte, die ist sehr stark betroffen worden, sowohl von Kurzarbeit und dann Einkommenseinbußen durch das Kurzarbeitergeld, was ja nicht der Höhe des Lohnes entspricht. spricht, diese untere Mitte, die ist eigentlich das Problem und nicht die Mittelschicht als solche, unter der man eigentlich traditionell in Deutschland verstanden hat, dass da ein Eigenheim war, dass da nicht hohe Mieten bezahlt werden mussten, dass auch Mietsteigerungen nicht anfielen.
Ja, Herr Demarie, Abstieg und Aufstieg im Mittelstand, ist Corona sozusagen ein Beschleuniger einer Entwicklung, die man sowieso beobachten muss, dass der untere Mittelstand weiter gefährdet ist gegenüber dem mittleren und dem oberen, die vielleicht noch ein bisschen Reserven haben und einigermaßen gut durch Corona kommen?
Bei der Interpretation der Vermögensverteilung muss man Folgendes berücksichtigen. Die älteren Haushalte, die haben mehr Vermögen als die jüngeren Haushalte und das liegt einfach am Alterseffekt. Die haben einfach mehr Zeit zum Vermögensaufbau gehabt. Ne? Zwischen 30 Jahren Vermögensaufbau, da entsteht einfach ein gewisser Unterschied. Und damit ist die Vermögensverteilung natürlich, die hat so eine natürliche Ungleichheit darin. Das heißt, eine gleiche Vermögensverteilung kann niemals sozusagen das Referenzszenario sein. Einfach weil die älteren Haushalte natürlich viel mehr Zeit hatten, Vermögen aufzubauen als die jüngeren Haushalte. Und der zweite Faktor, den man berücksichtigen muss, bei den Reichen, ja, ein Großteil deren Vermögens besteht aus Betriebsvermögen. Das ist halt in einer Firma gebunden, das Vermögen. Da hängen Arbeitsplätze dran und das ist halt letztlich auch kein Vermögen, was man einfach so verkonsumieren kann, wie man zum Beispiel ein Sparbuch quasi einfach mal abbauen kann, sondern das hängt in einem Betrieb fest. Und die tragen auch unternehmerisches Risiko mit ihrem Vermögen. Und das ist natürlich was anderes als ein Sparbuch oder vielleicht auch ein Aktiendepot. Und das kann man nicht so richtig vergleichen. Und das muss man bei der Interpretation der Vermögensverteilung natürlich mit berücksichtigen.
Ist also die Chance, Vermögen aufzubauen, und sei es nur bescheiden, ist Hermann Josef Dernhagen, in erster Linie eine Generationenfrage?
Naja, es ist auch eine Frage, wie man damit umgeht. Also wir haben tatsächlich in Deutschland rund 2200 Milliarden Euro auf tagesfälligen Konten liegen. Das heißt, Leute haben das auf dem Tagesgeld, auf dem Festgeld, auf dem Girokonto, wo sie jederzeit ran können. Das ist Geld, das bei der derzeitigen Zinssituation keine Renditen einbringt, keine Zinsen einbringt, wahrscheinlich sozusagen sogar latent so ein bisschen Verluste produziert, weil die Inflation immer höher ist als das, was man da an Zinsen bekommt. Und das ist ein Teil des Verteilungsproblems natürlich auch. Wenn das Geld dort liegt, dann bringt es keine Renditen ein und es ist natürlich vor allen Dingen auch Geld älterer Leute, das dort liegt. Und das ist ein wirkliches Problem, weil das natürlich so nicht geht und weil gleichzeitig die Banken da natürlich ihren Job nicht machen. Traditionell haben wir eine Bank dafür, dass diejenigen, die das Geld überhaben, in der Tendenz die etwas Älteren, das Geld zu dieser Bank tragen und dann gibt die das Geld denjenigen, die es gerade nötig haben, die nämlich damit etwas tun wollen und die bereit sind, dafür ein paar Zinsen zu bezahlen. Und den Reibach, den teilt man sich. Die eine Hälfte behält die Bank, die andere Hälfte kommen diejenigen, die das Geld zur Verfügung gestellt haben. Jetzt ist das so, dass die Banken in Deutschland das einfach nicht tun. Also man muss das einmal festhalten. Die tragen dann lieber ihr Geld zur Europäischen Zentralbank, beschweren sich, dass sie dort Zinsen, also Strafzinsen bezahlen müssen und wollen auch diese Strafzinsen noch an die Leute weitergeben. Das heißt, die Banken erfüllen da ihre Kernfunktion, nämlich das Geld von denjenigen, die es überhaben, zu denjenigen, die es gerade brauchen können, zu verteilen, gerade nicht. Das ist ein großer Teil dieses Problems. Und der andere Teil ist, dass gerade die Älteren eben denken, sie können zum Beispiel kein Geld im Aktienmarkt haben. Nur als ich sozusagen damit angefangen habe als Finanzjournalist, da haben die Leute immer gesagt, also wenn ich in Rente bin, dann muss doch alles sozusagen auf sicheren Konten sein. So, jetzt gehen die Leute mit 65 in Rente. Mein Vater wird nächste Woche 91. Das heißt, die haben 25 Jahre von diesem Eintritt in die Rente, bis sie versterben. Und in der Zeit sollen sie ihr Geld irgendwo auf so einem Festgeldkonto liegen haben und bei der derzeitigen Zinssituation keine Zinsen bekommen. Das ist Unfug. Auch Ältere können, soweit sie sich damit das zutrauen, soweit sie sich damit beschäftigen mögen, einen Teil ihres Geldes im Produktivvermögen anlegen, also auch in solchen Aktien- und Aktienindexfonds. Und das ist auch alles viel einfacher geworden. Und da leiden die Banken übrigens auch drunter, weil die Gebühren, die dafür fällig werden, sind viel, viel niedriger geworden. Das kann man alles tun. Es wird aber in Deutschland traditionell nicht getan. Das heißt, wir haben es auch in dieser ganzen Krise mit einem Versagen dieses Bankensystems an der Stelle zu tun, wo es seine Kernaufgabe nicht erfüllt. Die Leute machen das ja zum Teil auch, weil sie sagen, ihre Altersvorsorge, ihre klassische, reicht nicht aus. Und das stimmt auch. Die Rente von Norbert Blüm ist zwar sicher, aber nicht in ihrer Höhe. Das heißt, die Menschen, die wissen, dass sie mit der gesetzlichen Rente allein nicht auskommen werden Und dann überlegen die, was sie zusätzlich machen können. Und wir haben ein System in Deutschland, wer wenig verdient, in die gesetzliche Rente einzahlt, bekommt auch ganz wenig raus. Das ist nirgendwo anders so in Europa, dass man so wenig rausbekommt, wenn man ein armer Arbeitnehmer ist. Und das ist ungerecht, in höchstem Maße ungerecht, weil Leute mit einem niedrigen Einkommen, mit einem niedrigen Renteneinkommen, haben eine Lebenserwartung, die ist deutlich kürzer als die mit den hohen Renten. Um das mal deutlich zu formulieren, jeder von diesen Leuten mit diesem niedrigen Einkommen subventioniert meine Rente, weil ich werde ein hohes Alterseinkommen haben und werde das bis 91 hoffentlich auch genießen können, während viele von denen halt aus gesundheitlichen Gründen zum Teil einfach früher versterben und meine Rente mitsubventionieren.
Die Zinssituation ist natürlich, sagen wir mal, nicht so attraktiv für die meisten Sparer, aber man muss natürlich auch sehen, dass gleichzeitig auch die Inflation niedrig ist. In den 70er Jahren hatten wir eine Hochzinsphase, aber gleichzeitig auch eine Hochinflationsphase. Aber inflationsbereinigt war der Zins, der war nicht so viel anders als der Realzins, den wir jetzt beobachten können. Also so schlecht ist die Situation für den Sparer nicht. Die Zinsen sind zwar niedrig, aber gleichzeitig ist auch der Kaufkraftverlust durch die Inflation nicht so hoch wie in der Vergangenheit. Und das muss man mit berücksichtigen.
Also das finde ich erstmal einen wichtigen Einwurf, aber ich hätte sogar noch einen weitergehenden Einspruch gegen Herrn Tenhagen, weil jetzt die Leute, ich kann das zwar verstehen, aus seiner Position heraus, nun in die Aktienmärkte zu treiben, da haben wir bei der Finanzkrise als auch ja durch Ratschläge wie die zuletzt genannten. Da haben wir jetzt auch wieder das Problem, dass die Börsen international eingebrochen sind während der Pandemie. Und das Sparen für das Alter jetzt an die Aktienmärkte zu verlegen, halte ich für völlig falsch aus dem ganz einfachen Grunde. Weil dann müssen diejenigen, die in Rente gehen in Kürze, nun ständig, wenn sie im Seniorenheim leben, gucken, wie der Aktienindex steht, damit sie noch über die Runden kommen. Nein. Also das kann doch nicht der Sinn einer Altersvorsorge zu sein. Wo Sie recht haben, ist in dem zweiten Teil, dass Sie gesagt haben, die Geringverdienerinnen und Geringverdiener insbesondere bekommen nicht eine angemessene Rente. Das sehe ich ganz genauso. Das hat aber mit politischen Weichenstellungen zu tun, nämlich damit, dass systematisch, ganz besonders natürlich durch die Agenda 2010, die Riester-Reform, die auch damit zusammenhing, die Hartz-Gesetze, der Arbeitsmarkt dereguliert worden ist und dann kommt weniger Rente heraus, wenn man ein so niedriges Einkommen hat. Und zum anderen ist die gesetzliche Rentenversicherung demontiert worden. Man hat das Rentenniveau gesenkt und das war eine politische Entscheidung. Unter anderem natürlich aus dem Grund auch, weil Lobbyisten gedrängt haben, lass doch die Leute Altersvorsorge auf den Kapitalmärkten. Ich nenne sie übrigens finanzmarktabhängige Altersvorsorge, nicht kapitalgedeckte, weil da ist nichts gedeckt. Sondern in dem Moment, wo der Aktienkurs sackt, sackt der weg und damit auch natürlich das, was die alten Menschen dann haben und brauchen, um in Würde leben zu können. Und deswegen finde ich, kann man doch nicht auf die Aktienmärkte orientieren, auch die Mittelschicht nicht, sondern man muss sich eigentlich orientieren auf ein Alterssicherungssystem, das wie in den 60er Jahren und in den 70er Jahren dafür gesorgt hat, dass jeder eine auskömmliche Rente bekommt. Das könnte man machen, indem man zum Beispiel die Riester-Rente eben nicht mehr bedient, sondern stattdessen dafür sorgt, dass es eine solidarische Bürgerversicherung gibt und damit alle einbezogen sind, alle einzahlen, auch diejenigen, die Kapitaleinkünfte haben. Warum sollen nicht aus Mieten und Pachterlösen genauso Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden? Wenn das geschähe, dann hätten auch alle eine auskömmliche Rente.
An zwei Stellen muss ich ganz kurz widersprechen. Also das eine ist, reintreiben ist völliger Unfug. Wenn man sich das anschaut, seit Mitte der 70er Jahre, seit 75, 77, wenn Sie über 15 Jahre einen solchen Aktienindexfonds bedient haben, haben Sie in keinem Fall nach 15 Jahren einen Verlust gehabt und Sie haben im Schnitt 7% Rendite gehabt. Es geht nicht darum, abends vor der Tagesschau zu gucken, wo die Börse steht, sondern es geht
um 10
oder 15 Jahre langfristig dieses Geld anzulegen. Und natürlich nur ein Teil seines Geldes oder ihres Geldes, weil es natürlich eine gesetzliche Rente geben muss, die besser funktioniert, als sie heute funktioniert. Und da haben Sie völlig recht, da ist in den frühen Nullerjahren bei Rot-Grün eine Menge schiefgelaufen. Die haben nämlich alle nach Holland geguckt und haben gesagt, da können die das doch auch alle mit den niedrigen Einkommen und mit der Teilzeitarbeit. Und das funktioniert doch auch, aber sie haben nicht berücksichtigt, dass die Holländer von Hause aus eine Grundrente haben, die 1500 Euro beträgt und die sich daran orientiert, wie lange man in den Niederlanden gelebt hat, nicht etwa, was man dort eingezahlt hat.
Wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt, die enteignete Mitte, das ist das Thema heute in diesem SWR2-Forum. Es diskutieren Professor Christoph Butterwegge, Dr. Markus Demarie und Hermann Josef Tenhagen. Wir haben herausgearbeitet, wie schwierig es ist, seinen Lebensabend so zu gestalten, dass er wirklich auch auskömmlich gestaltet werden kann. Wir wollen noch mal ein bisschen drauf gucken, warum die Mitte, die ökonomische Mitte, so dermaßen unter Druck gekommen ist in den letzten Jahren. Ja, die Arbeitswelt, sie ist nicht mehr so wie in den 60er, 70er, 80er Jahren. Werkverträge und Leiharbeit sind kennzeichnend für untere, aber auch für die untere Mittelschicht. Diejenigen, die fest angestellt sind, haben immer noch relativ gute Erwartungen, ein gutes Leben und sicheres Leben führen zu können. Aber bei allen anderen ist es natürlich problematisch, wer in Leiharbeit und Werkverträgen landet oder erstmal in Zeitverträgen. Ist das auch hier wiederum, Herr Demarie, eine Art Generationenfrage? Ändert sich da grundsätzlich etwas in der Erwartung, die eine Mitte heute haben kann an die wirtschaftliche Entwicklung?
Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Erwartung, das ist schwer zu sagen. Aber was man bedenken muss, im Vergleich zu den 70er Jahren haben wir eine niedrige Arbeitslosigkeit. Viel mehr Menschen sind in Beschäftigung. Und wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, die Chancen, eine neue Arbeit zu finden, die sind ja viel höher. Das ist ja, ein ganz, ganz großer Vorteil, den man hat, letztendlich gegenüber, den 70er Jahren, die wir hatten. Und das darf man nicht vergessen. Unser Arbeitsmarkt ist sehr, sehr robust geworden. Das hat man gemerkt während der globalen Finanzkrise und auch während der Corona-Krise. Die Arbeitslosenquote ist nicht besonders stark angestiegen, trotz zwei wirklich schlimmen Rezessionen. Und diese Stabilität des Arbeitsmarktes, ja, das ist ein ganz großen Vorteil, den wir letztendlich haben und wovon natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr stark profitieren können. Arbeitslosigkeit ist ja nicht mehr so das große Problem. Wir haben ja eher dieses Problem des Fachkräftemangels. Das heißt, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es ja eine Situation, wo sie viel einfacher einen Job bekommen nach Arbeitsplatzverlust. Und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen, wenn man über die Mittelschicht redet. Der Abstieg ist ja nicht mehr letztlich gegeben, wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, möglichst schnell wieder einen neuen Job zu bekommen.
Also Herr Demarie, ich weiß nicht, ob 2,5 Millionen Arbeitslose kein Problem für eine Gesellschaft sind. Für mich ist es ein großes Problem, weil das sind die offiziell registrierten Arbeitslosen ohne die Pandemie und die jetzt in der Rezession dazukommen werden. Und die Statistiken sind so verändert worden, dass natürlich die 2,5 Millionen in Wirklichkeit sehr viel mehr sind. Also man muss 1,5, vielleicht sogar 2 Millionen dazu rechnen. Und wenn man dann noch die Familien betrachtet, die natürlich mit betroffen sind von der Arbeitslosigkeit, dann sieht man, das ist ein ganz, ganz großes Problem, das diese Gesellschaft mit sich herumschleppt und das dann von Ihnen kleingeredet wird als ein Institut der deutschen Wirtschaft, kann ich das verstehen, aber für viele Menschen ist das ja mit Existenznot verbunden und ich finde die Entwicklung der Mittelschicht, wenn wir die jetzt betrachten, wo liegen die Ursachen für den Druck, unter dem sie verstärkt steht, dann finde ich, ist die Entwicklung des Sozialstaates entscheidend. Nämlich in den 50er, 60er Jahren, also der goldenen Zeit der Mittelschicht in Westdeutschland. Diese Zeit war geprägt durch einen Sozialstaat, der ausgebaut wurde, der dafür sorgte, übrigens auch, dass viele Mitglieder, Angehörige der Mittelschicht im Sozialstaat Arbeit fanden und dort beschäftigt waren. Heute oder seit dem Jahrtausendwechsel ungefähr haben wir einen Um- und Abbau des Sozialstaates. Wir haben nicht nur eine Deregulierung des Arbeitsmarktes, mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, Mini- und Midi-Jobs, Leiharbeit und allem, was damit zusammenhängt, sondern wir haben auch einen Abbau des Sozialstaates. Die sozialstaatlichen Sicherungen sind nicht mehr in dem Maße da und das sorgt natürlich zu Recht für Verunsicherung in der Mittelschicht.
Der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit ist doch, dass man möglichst schnell einen neuen Job findet. Das kriegen wir ja nur
das ist bei vielen nicht der Fall.
Das letztendlich hin. Aber also, wir haben doch eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit und das trotz Rezession. Ich meine, das ist doch ein großer Vorteil.
Was niedrig ist, darüber kann man natürlich streiten. Also für mich sind 2,5 Millionen Menschen ohne Arbeit nicht der Ausweis einer Wirtschaft, die funktioniert, sondern es ist für mich der Beweis dafür, dass diese kapitalistische Wirtschaft eben systemisch bedingt Massenarbeitslosigkeit erzeugt. Und wir haben einen 10 Jahre lang langen Aufschwung hinter uns. Wenn es dann immer noch so viele Arbeitslose gibt, zeigt das doch, dass die Wirtschaft nicht in der Lage ist, allen Menschen eine Perspektive zu bieten.
Aber die aktuelle Arbeitslosenquote sind 6,3%. Das ist niedrig. Da können wir nicht von Massenarbeitslosigkeit sprechen.
Ja gut, da sind ja auch alle möglichen Menschen mitgezählt, egal sozusagen, was sie für eine Arbeit haben, wie prekär die ist. Und es fallen halt viele aus der Statistik heraus, die in Wirklichkeit natürlich arbeitslos sind. Wenn man zum Beispiel eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme macht, dann ist man nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik.
Wenn man die goldenen Zeiten sich hier anschaut, dann waren die natürlich noch deutlich niedriger als 6%, die Arbeitslosigkeit. Muss man dann einfach auch mal so sagen. Das. Allerdings muss man auch sagen, das war damals die goldene Zeit der Herren im Hause, die sozusagen den Job gemacht haben und wie wir jetzt heute an der Rente sehen können, die goldene Zeit der Damen, die zu Hause geblieben sind und sich um die Kinder gekümmert haben und keiner Erwerbsarbeit nachgegangen sind. Deswegen ist die Erwerbsquote in der Tat heute deutlich höher, als sie zum Beispiel in den 60er oder 70er Jahren war.
Schauen wir doch mal in die Zukunft. Da sagt Siemens-Chef oder der ehemalige Siemens-Chef Joe Kaeser bereits vor 4 Jahren, von 10 Menschen wird einer aufsteigen und 9 steigen ab. Was ist gemeint? Die Digitalisierung, wird die uns den Arbeitsmarkt noch einmal richtig auf den Kopf stellen oder ist das nur eine Internetideologie, die sich hier breit gemacht hat?
Ich halte es für Angstmache, weil genauso wie mit der Globalisierung und dem demografischen Wandel wird den Menschen Angst gemacht. Sie müssen den Gürtel enger schnallen, der Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar, die Rente erst recht nicht. So war es beim demografischen Wandel. Bei der Globalisierung wird der Wirtschaftsstandort Deutschland in den Mittelpunkt gestellt und nicht mehr das Wohl der Menschen. Und bei der Digitalisierung wird so getan, als sei dies so eine Art Naturkatastrophe, die über uns kommt. Ich finde, die Digitalisierung kann ja so gestaltet werden, dass den Menschen die Arbeit erleichtert wird und dass auch Wohlstand geschaffen wird für alle. Sie kann aber natürlich auch benutzt werden, um Menschen wegzurationalisieren und sie in die Arbeitslosigkeit hineinzudrängen. Also ich finde deswegen, dass die Digitalisierung nicht verteufelt werden darf, dass sie aber auch sozusagen nicht automatisch zu Wohlstandssteigerung führt, sondern es kommt darauf an, wie sie benutzt wird und wie die entsprechenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse auch sind.
Die Digitalisierung ist nicht per se schlecht oder böse. Also ich arbeite in einer rein digitalen Firma, wo wir Internetinformationen für Verbraucher aufbereiten und wir bezahlen gut. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum digitale Jobs schlechter sein müssen. Aber wir haben natürlich in Deutschland ein anderes Digitalisierungsproblem. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig, hat da am 19. Januar in der Frage, wie das mit Corona weitergeht, eine große Auseinandersetzung mit der Kanzlerin vom Zaum gebrochen, weil sie die Schulen eher öffnen will. Warum will sie die Schulen eher öffnen? Das ist ganz einfach. Wenn Sie auf dem Dorf wohnen in Mecklenburg-Vorpommern, haben Sie kein Internet. Wenn Sie den Kindern sagen, sie müssen zu Hause bleiben und müssen von zu Hause aus Schule machen, dann können die das in Vorpommern nicht, weil da ist kein Internet. Und das ist nach 30 Jahren in den weißrussischen Wäldern, ist das Internet besser als in Mecklenburg-Vorpommern und in Teilen der Eifel. Das kann ja so nicht sein. Und ich komme vom Land. Mein Bruder, der mit dem Bauernhof zu Hause, der hat perfektes Internet. Aber wissen Sie, warum der das hat? Weil der Schützenverein vor Ort hat einen Verein gegründet und die haben das mit ihren Treckern selber eingegraben, weil die Infrastrukturunternehmen dieses Landes, die viel Geld verdienen, nicht in der Lage sind, auf dem Land dafür zu sorgen, dass adäquate Verhältnisse da sind, was das Internet angeht. Und da sind natürlich Risiken für die Jobs der Leute, für die Frage, ob sie in Zukunft eine gute und eine gut bezahlte Arbeit haben werden. Und das ist auch ein politisches Problem.
Die Digitalisierung als Chance, da sind wir uns alle einig. Schauen wir nochmal auf die Kritikpunkte und die Druckpunkte für den Mittelstand heutzutage. Und das ist das Thema dieser Sendung. Wir haben die hohen Immobilienpreise, die offenbar immer weiter steigen. Jetzt sollen auch noch Einfamilienhäuser verboten werden. Nein, das hat Toni Hofreiter so nicht gesagt, aber doch zur Diskussion gestellt, dass durch den Flächenverbrauch das Ende des Einfamilienhauses doch zumindest zu diskutieren sei. Immobilienmieten, ist das der Hauptdruck? Punkt für den deutschen mittleren Einkommens, Herr de Marie?
Naja, wenn wir uns mal sozusagen die Immobilienpreise sozusagen in der langen Perspektive mal anschauen, wir hatten ja auch bevor die gestiegen sind, die Immobilienpreise, hatten ja auch eine lange Phase, wo die Immobilienpreise stagniert sind. Das heißt, wir sind das im Gegensatz zu anderen Ländern ja gar nicht so sehr gewohnt, dass Immobilienpreise steigen. Das ist natürlich erstmal wie so ein Schock, hat uns das dann getroffen. Es sind ja vor allem die Immobilienpreise in der Stadt, die so stark angestiegen sind, auf dem Land teilweise auch, aber auch nicht überall. Und es gibt durchaus auch Regionen, wo die Immobilienpreise fallen. Also es gibt nicht den Immobilienpreis, sondern das hängt halt sehr stark von der Lage ab, wo man letztendlich auch kaufen möchte. Und man hat natürlich eine hohe Nachfrage nach Immobilien in der Stadt, weil viele einfach in der Stadt auch wohnen möchten. Das ist vielleicht auch praktischer wegen kurzen Arbeitswegen und entsprechendes. Und da ist natürlich klar, ne, wenn eine hohe Nachfrage auf ein geringes Angebot trifft, dann steigt natürlich der Preis. Da muss man halt mehr bauen, ne, und mehr Angebot schaffen, um letztendlich diese Nachfrage bedienen zu können.
Herr Butterwege, ist das Homeoffice vielleicht sogar deine Chance, dass man endlich ausweichen kann aus der Stadt heraus, wo es teuer ist zu wohnen?
Naja, das Homeoffice ist ja nur eine Lösung für Menschen, die bestimmte Büroberufe haben und die das Internet nutzen können, um vom eigenen Arbeitsplatz aus dann entsprechend ihrer Tätigkeit nachzugehen. Für viele andere in der Gesellschaft, und das hat auch jetzt die Polarisierung verstärkt, dass eben gerade die Geringverdienerinnen und Geringverdiener, beispielsweise die Pflegekräfte, die können natürlich nicht von zu Hause aus arbeiten. Ich wollte aber noch mal gerne was sagen zu den Ursachen dieser Drucksituation der Mittelschicht. Also ich finde, auf der einen Seite steigen die Mieten, zumindest in den attraktiven Lagen, in den Universitäts- und in den Großstädten. Es gibt zum Teil drastische Mietsteigerungen, die natürlich für so eine Mittelschichtfamilie, die ja zur Miete wohnt und deshalb eher vielleicht zur unteren Mittelschicht gehört, nicht mehr tragbar sind. Auf der anderen Seite stagnieren die Löhne oder sie haben sehr lange stagniert, also lange Zeit. Nach dem Jahrtausendwechsel hat es kaum Reallohnsteigerungen, zumindest in der unteren Lohneinkommensgruppe gegeben. Und bei diesen Geringverdienerinnen und Geringverdienern, da hat sich das natürlich dann so bemerkbar gemacht, dass sie einfach nicht mehr mithalten konnten. Und das führt zum sozialen Abstieg aus der unteren Mittelschicht. Und ich glaube deswegen, die eigentlich Betroffenen von diesem Problem, über die wir heute diskutieren, es ist die untere Mittelschicht, die droht nach unten abzusteigen und denen sich anzunähern, die wir gemeinhin als Prekariat oder so bezeichnen, also Menschen, die eben kaum über die Runden kommen, weil auf der einen Seite in der Tat Preise steigen, Mieten steigen, die Lebenshaltungskosten gerade auch in der Pandemie zunehmen, frische Produkte, Lebensmittel sind teurer. Es ist zu befürchten, dass jetzt auch möglicherweise stärker inflationäre Tendenzen dazu kommen, wenn dann die Löhne und Gehälter nicht entsprechend steigen, um das zu kompensieren, dann haben sie natürlich das Problem, dass die Menschen mit ihrem Lohn oder Gehalt am Ende des Monats nicht mehr auskommen.
Wir haben ja zwei Aspekte, die da überhaupt nicht bei berücksichtigt werden. Wir haben auch lange Jahre nicht eine Situation gehabt, wo die Leute ihre Wohnung einfach bezahlen konnten. Wir hatten aber viel, viel mehr Sozialwohnungen, als wir die heute haben. Die Zahl der Sozialwohnungen hat sich seit der Jahrtausendwende ungefähr gedrittelt. Das heißt, da sind 2 Millionen Sozialwohnungen verschwunden für Leute, die wenig Einkommen hatten und aber vielleicht doch eine Sozialwohnung brauchen würden. Das ist Teil 1. Teil 2 ist, wir haben ein Instrument für Wohnungen, das heißt Wohngeld. Da sagen die Expertinnen und Experten, die dafür zuständig sind und die das zum Teil gebaut haben, dass 2/3 der Leute, die einen Anspruch auf dieses Wohngeld hätten, diesen Anspruch nicht geltend machen. Und wenn sie mal versucht haben, so einen Wohngeldantrag sozusagen durchzuarbeiten, dann wissen sie auch, warum der nicht geltend gemacht wird. Der hat aus 2 Gründen nicht geltend gemacht. Erstens, weil das kompliziert ist und weil man dazu im Grunde jemanden braucht, der neben einem sitzt und da mithilft. Und das Zweite ist, die Leute denken, Wohngeld sei sowas wie Hartz. Und wenn man Wohngeld beantrage, müsse man womöglich aus der schönen alten Wohnung, die man vor 30 Jahren mal gemietet habe, ausziehen. Beides ist nicht richtig, aber beides funktioniert dann trotzdem so. Und dann kommt dieses Jahr Corona dazu. Wir haben uns das bei Finanztipp angeguckt, die Statistik in Städten wie Köln oder Frankfurt und Leipzig, da ist die Zahl der Wohngeldempfänger in einem Jahr um 45% gestiegen. 45%. In Dortmund sind es 20% gewesen. Also mit anderen Worten, wir haben ganz viele Leute, die tatsächlich in diesem unteren Teil der Mittelschicht ihre Wohnungen nicht mehr so bezahlen können. Und wir haben viele der Instrumente, die wir früher hatten, um sowas auszugleichen, haben wir nicht. Und dann haben wir einen zweiten Aspekt. Wir haben nämlich diese Frage, was kostet eigentlich ein Grundstück in der Stadt? Und wem gehört dieses Grundstück in der Stadt? Früher war das so, dass eine kluge Gemeinde natürlich die Grundstücke erstmal selber gekauft hat von denen, die sie besessen haben, und das dann benutzt hat, um damit eine Wohnungsbaupolitik zu betreiben. Heute ist das oft so, dass diese Wohnungsgrundstücke meistbietend verkauft werden, und der Bund und die Länder haben sich da auch über 20 Jahre lang also massiv dran beteiligt. Und wenn sie dann ein Grundstück haben, was pro Quadratmeter, ich lebe in Berlin, 4.000 bis 5.000 Euro kostet, dann wissen Sie ganz genau, dass da schon mal nicht mehr billig gewohnt werden kann. Denn allein die Grundstückskosten pro Quadratmeter sorgen dafür, dass die Miete nur fürs Grundstück schon 5 Euro sein müsste. Und dann ist noch kein Stein übereinander gebaut.
Steuern und Nebenkosten konnten wir jetzt nicht mehr in diesem SWR2-Forum auch noch behandeln, weil die drücken natürlich auch den Mittelstand oder die Mittelschicht, weil ärmere Leute zahlen keine Steuern und die Reichen wissen, wie man Steuerzahlen vermeidet. Lassen wir diesen Aspekt mal raus. Und Herr Demarie, ich würde jetzt ganz gern mal so kommen in die Schlussrunde über die gesellschaftlichen Konsequenzen sprechen. Wenn viele Menschen, die die Mitte ausmachen und die auch für Stabilität, politische Stabilität in Deutschland gesorgt haben, so geht zumindest der Mythos, wenn die das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr zurecht, sie werden nicht gerecht behandelt, sie werden im Gegenteil sogar enteignet, weil sie zu viel Steuern zahlen, zu wenig Einkommen haben, zu wenig mit ihrem bescheidenen Vermögen anstellen kann. Was macht das mit dem gesellschaftlichen Klima?
Also eine große Unzufriedenheit entsteht ja auch durch dieses Niedrigzinsumfeld. Ne? Dass die Menschen, die natürlich vorausschauend denken an Altersvorsorge und Ähnliches, sagen, okay, die Altersvorsorge, die wird jetzt erschwert, weil die Zinsen so niedrig sind. Es gibt ja diese Instrumente der Sparförderung, ne? Arbeitnehmersparzulage, Riester und so weiter. Ne? Da ist ja vielleicht auch ein gewisser Reformbedarf drin. Ne? Das könnte man ja durchaus mal irgendwie anpassen an die Einkommensentwicklung, an Inflationsentwicklung oder vielleicht auch einfach mal aufstocken. Wir hatten das mal für eine Studie vor ein paar Jahren mal ausgerechnet, das ist auch gar nicht so teuer wäre, quasi mehr Sparförderung zu betreiben als Staat. Und ich glaube, damit könnte man den Leuten auch sehr viel Zukunftsangst letztendlich nehmen und dass man ihnen das Gefühl gibt, Vorsorge lohnt sich und letztendlich, wir lassen euch mit der Vorsorge hier auch nicht alleine.
Ja, Herr Butterwege, wie sehen Sie das? Sie haben ja vor allen Dingen im Auge, dass es eben die untere Mittelschicht ist, die abrutschen kann. So. Kriegen wir eine neue Klassengesellschaft in Deutschland oder ist das die ganze
alte? Die haben wir schon. Mhm. Also die Klassengesellschaft war natürlich nie verschwunden, aber es wird jetzt auch in der Öffentlichkeit mehr wieder über die Klassengesellschaft gesprochen. Und wie ich finde, zu Recht, weil die Kluft zwischen Arm und Reich sich natürlich sehr stark vertieft hat. Ich halte von Sparförderung und Vermögensbildung von staatlich geförderten Maßnahmen in diese Richtung wenig. Man kann diejenigen, die eher wenig Geld haben, nicht zu kleinen Kapitalisten machen und würde damit auch, denke ich, wenig bewirken. Viel wirksamer wäre, den Mindestlohn zum Beispiel deutlich zu erhöhen auf mindestens 12 Euro, um die untere Mittelschicht abzusichern, nach unten zu fallen. Das kann man machen, indem man eben staatlicherseits vorgibt, dass Löhne nicht gezahlt werden können, von denen man dann die Miete nicht bezahlen kann. Und ich bin sehr bei Herrn Tenhagen, wenn er sagt, es muss der öffentliche Wohnungsbau gefördert werden, also Sozialwohnungen geschaffen werden. Da ist mir immer Wien das Beispiel, also wo dann über die Hälfte der Wohnungen entweder im kommunalen Besitz sind oder aber von Genossenschaften gebaut worden sind. Und das heißt, das Mietniveau in Wien ist nur die Hälfte von München. Beide Städte sind sehr attraktiv. Ich würde sagen, Wien vielleicht sogar noch mehr als München. Aber wenn der Staat stärker eingreifen würde in solche Prozesse, auch dafür sorgen würde, dass die Menschen eben mit Wohnungen natürlich einen Grundbedarf decken können, ohne dass der Markt dazu führt, dass die Preise ständig steigen, dann hätten wir auch die Situation, dass vielleicht die Mittelschicht sich weniger Sorgen machen müsste.
Zum Schluss, Hermann Josef Tenhagen, damit sich der Frust nicht zu sehr Bahn bricht, was kann man denn tun, damit Menschen mit mittleren Einkommen, mittleren Vermögen sicher ihr Geld in die Rente, ins Alter verlagern können?
Erstens tatsächlich die Digitalisierung nutzen, weil gerade für diese Haushalte ist ja unglaublich viel an Informationen da, was genutzt werden kann, um da besser bei auszusehen. Ich habe das eben am Wohngeldbeispiel erzählt. Wir haben einen Ratgeber dazu gemacht, der wird 100.000 Mal abgerufen in wenigen Monaten. Das kann man einfach angucken, dann weiß ich kriege dieses Geld, ich kann das bekommen, dann nutze ich das auch. Dann sich um seine Rente tatsächlich nochmal kümmern, auch um die gesetzliche. Da gibt es auch Leute, die das, wenn man bei der deutschen Rentenversicherung, bei den Beratungen, die man dort haben kann, wenn man die wahrnimmt, das hilft, das zu tun. Geld, was man zusätzlich übrig hat, tatsächlich auch zur Seite legen und da durchaus auch für das, was man zusätzlich übrig hat, den Aktienmarkt, also die Aktienindexfonds nicht spekulieren, bloß nicht, sondern 10, 15 Jahre sein Geld anlegen, das dafür nutzen. All das geht, kann man heute alles tun. Und dann natürlich aber wirklich auch unsere Politik nicht entkommen lassen, sondern unsere Politiker auch da heranziehen. Hast du mit deinem Oberbürgermeister schon mal über diese kommunalen Wohnungsbauprobleme geredet? Also die sind nicht alle verbohrt oder verbiestert, sondern mit denen kann man sprechen.
Das war das SWR2-Forum zum Thema, wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt, die enteignete Mitte. Es diskutierten Professor Dr. Christoph Butterwege, Politikwissenschaftler von der Universität Köln, Dr. Markus Demarie vom Institut der Deutschen Wirtschaft, auch aus Köln, und Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztipp in Berlin. Mein Name ist Klaus Heinrich.